Dirk, du bist ja Ordnungscoach und ich als Yogalehrerin frage dich einfach mal, ist es nicht so, dass letztlich jede äußere Ordnung mit einer inneren Ordnung beginnt?
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
Herzlich willkommen zur 61. Folge von Ordnung trifft. Es geht um Ordnung und Yoga. Heute zu Gast die Yogalehrerin Elke Schenkmann aus der Nähe von Köln. Sie ist Inhaberin der Yogaschule Tempelglück und sie bietet unter anderem tolle Reisen nach Bali und Andalusien an. Herzlich willkommen.
Ja, schön, danke. Und ich spreche heute mit dem Dirk Brückner. Du lebst in der Nähe von Göttingen und du bist Ordnungscoach. Und ich hatte das große Glück, dass du in diesem Jahr mir ja geholfen hast, meine Yogaschule komplett umzustrukturieren und ja auf ein ganz neues Level zu bringen, muss ich sagen. Und das Besondere war und ist, dass du dabei mich als Person und mit meiner Persönlichkeit so mit berücksichtigt hast, die Menschen, die zu mir kommen und auch die im Team für uns arbeiten. Und das fand ich bemerkenswert, wie du das auch gemacht hast. Hat mich echt berührt und weit nach vorn gebracht. Und so ist ja dann die Idee entstanden, ob wir nicht mal gemeinsam was machen, Yoga und Ordnung zusammenbringen. Und das werden wir bald als Workshop sogar anbieten. Und heute wollten wir im Podcast mal genau zu diesen Themen uns austauschen.
Genau. Ich freue mich auch schon auf den Workshop. Das wird auch ein völlig neues Ding. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Und in der Tat finde ich, dass Yoga immer eine schöne Sache ist, wenn es darum geht, mit sich selber in Verbindung zu kommen. Um zu schauen, was ist es denn eigentlich, was bei mir passiert? Weil das braucht es für das Thema Ordnung auch. Wenn ich anfange, im Außen zu schauen, wie kann ich denn Ordnung in mein Umfeld bringen?
Und du hast ja mal gesagt, du machst das anders als Marie Kondo. Also das, ich habe mal mit diesem Buch gearbeitet, ja. Ich finde das auch ganz spannend. Aber du sagst ja, um Gottes Willen, und machst es anders. Was ist da, was ist eigentlich der Unterschied bei dir?
Also was mir wichtig ist, das ist halt die funktionale Ordnung, funktionale Raumgestaltung. Und es gibt viel Strukturen, wenn es um Ordnung geht, wo natürlich auch die Ästhetik eine Rolle spielt. Und in der Tat ist das was Schönes, wenn man einfach hinterher so ein harmonisches Zuhause hat, was einfach gut aussieht, das ist auch wichtig. Trotzdem finde ich, dass Ordnung bei der Funktion anfängt. Denn wenn es anfängt, leicht zu gehen, dann kann ich auch leichte Ordnung halten. Wenn ich keine Hindernisse, Widerstände habe, wenn es schnell funktioniert, gerade im Alltag. Und die Ästhetik, die folgt nach meinem Verständnis danach. Und ich sage, boah, cool, jetzt funktioniert ein Raum, sagen wir mal eine Küche, jetzt mache ich ihn auch schön mit ein paar Akzenten, mit ein bisschen Deko.
Und du sagst ja auch so spannend, dass das Wort Entspannung da eine große Rolle spielt, wo ja unsere beiden Bereiche sich auch treffen, dass du sagst, ein geordneter Raum, der funktional ist, ist auch ein entspannter Raum.
Ja, das stimmt. Dort kommt vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zum Yoga rein. Was beim Yoga ja eine Rolle spielt, so nach meinem Verständnis zumindest, ist, dass ich versuche, aus dieser Alltagshektik, aus der Schnelle, aus dem vielen Tun rauszukommen und mich eben nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und das Gleiche findet auch bei Ordnung schaffen, Ordnung halten statt. Wenn ich weiß, ein Ding hat einen Ort und ich weiß, das kommt immer wieder dahin, dann werde ich auch dadurch, durch mein Verhalten in meinem Denken, immer auf eine Sache konzentriert. Wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man was sucht, dann ist man irgendwann, wenn man es gefunden hat, so ein bisschen verstreut oder zerstreut. Weil ich suche hier und es könnte da sein und dort und das sind viele Orte für ein Ding. Und dieses Wissen, dass ich nur einen Ort für ein Ding habe, das reduziert quasi auch Möglichkeiten und damit kommt halt auch Entspannung erstmal im Denken und dann auch im ganzen Körper.
Weil auch ganz viele Prozesse ja wegfallen im Gehirn, ne? Ist ja nur der eine Prozess, ich gehe jetzt an den Schrank und hole das raus.
Ja, es hat zum Beispiel auch viel mit Emotionen zu tun.
Ja, wieso?
Also meistens hat das ja was mit Stress zu tun, wenn ich was einen Schlüssel suche und finde ihn nicht. Ne? Bin dann, weiß ich, zeitlich, oh, ich muss los und wie denn jetzt und so. Oft hat es was auch mit Unmut, mit Wut zu tun, zu sagen, jetzt habe ich schon wieder was verlegt und wer hat das jetzt gesehen und gefunden? Also ich kenne das zum Beispiel.
Dass man sich auch über andere gleich noch mit ärgert.
Ja, so. Genau. Ja. Oder andere mit verrückt macht dabei.
Ja, ah,
hier, sucht mir
mal. Der Schlüssel
mal.
Ist weg.
Genau,
das Handy ist
genau.
Weg. Ja.
Und das bringt halt auch Emotionen mit sich. Und das ist ja auch eine bestimmte Energie, die man zum Beispiel im Yoga ja also gar nicht will, oder? Man will ja da auch eher so eine
Ruhe. Ja, da sucht man ja auch eine Klarheit durch Runterfahren. Es gibt zum Beispiel so interessante Untersuchungen, dass wenn bei Halbleitern, glaube ich, dass wenn man die, also die Teilchen da drin, wenn man das jetzt reinzoomt, die bewegen sich, wenn es sehr warm ist, werden die ganz ungeordnet, inkohärent nennt man das, bewegen sich ganz schnell und durcheinander. Und dann nimmt die Leitfähigkeit ab. Und wenn man den runterkühlt, passiert es, dass sich alle Teilchen ordnen, die sind dann wie in Linie geradezu, und die Leitfähigkeit nimmt zu. Das sind so Superleiter, heißen die, glaube ich. Und also ganz genau physikalisch weiß ich jetzt nicht mehr, aber das wurde auch als Analogie benutzt für Meditation oder Yin-Yoga, was ich ja schwerpunktmäßig unterrichte, könnte man es auch übertragen. Also ein sehr beruhigendes Yoga, was den Geist runterfährt, und dadurch entsteht eine natürliche Ordnung im Geist und in deinem Innern. Und das ist ja wieder meine Eingangsfrage, fängt nicht letztlich die äußere Ordnung auch im Innern an? Weil wenn ich innerlich klar bin, das ist jetzt so meine Überlegung, und in der Ruhe und Ordnung, dann habe ich ja schon automatisch den Impuls, mein Äußeres zu ordnen. Da fühle ich mich ja gar nicht wohl in so einem unklaren Umfeld.
Ja, du beschreibst da schön einen Weg, der zur Ordnung führt. Also ich betrachte das immer so als eine ganz enge Verbindung. Es gibt auch Menschen, die betrachten, also die benennen das als universelle Gesetze, und eins davon ist ja so dieses wie innen, so außen,
ja, genau,
und umgekehrt.
Genau, ja.
Und es ist natürlich super möglich, erst nach innen zu schauen, dort Klarheit und Ordnung zu schaffen, und dann wird sich die Ordnung von da aus auch nach außen ausbreiten. Und das ist das, was das Prinzip Meditation, Prinzip, so wie ich zumindest das Prinzip Yoga
auch
sehe.
Genau.
Und es geht aber auch der andere Weg, dass wenn ich vielleicht im Alltag bin, denke, irgendwo muss ich ja mal anfangen, und ich fange an, im Äußeren Ordnung zu schaffen. Ich fange dort an, Entscheidungen zu treffen, was gehört zu mir, was nicht. Dass dann auch eine Ruhe entsteht und ich diese Ruhe auch im Innen spüre und auch dort mehr Klarheit entstehen
dass
kann.
Dass diese Klarheit nach innen strahlt, also dass man erstmal eine Äußere, das kenne ich auch. Also wenn ich krank war oder irgendwie so viel Chaos war, dann erstmal Lust habe aufzuräumen, und wenn dann wieder so eine Ordnung da ist, dann fühlt man sich ja auch schon besser, ne? Das kennt man auch. Ja.
Was für mich so eine totale Verbindung auch zu Yoga ist, ist das Thema Loslassen. Wie gehst du in deinen Kursen, wenn ihr Yoga praktiziert, wie gehst du da mit dem Thema um?
Mit dem Thema Loslassen, meinst du? Also ich finde es ein ganz wesentliches Thema, und es fängt ja schon auf muskulärer und faszialer Ebene an. Wenn man eine Yoga-Praxis so ausrichtet, dann achtest du ja im Körper drauf, welche Bereiche kann ich jetzt, wenn du in der Haltung angekommen bist, loslassen. Ne? Zum Beispiel Kiefermuskeln, die kann man ganz locker lassen. Die arbeiten aber oft mit, weil wir so gedanklich, der Geist geht dann weiter, obwohl ich vielleicht in einer ganz ruhigen Vorbeuge bin oder vielleicht sogar in Shavasana, in der Rückenentspannung. Und trotzdem ist der Kiefer angespannt oder vielleicht sind die Schultern angespannt oder der Bauch. Und dann mache ich meine Schüler oft darauf aufmerksam, spür mal hin, wo könntest du noch was loslassen? Und dann findet man oft erstaunlich viel.
Ja.
Da fängt das mit dem Loslassen an. Und dann, je mehr man sich dessen bewusst wird, desto leichter fällt es, loszulassen. Und desto mehr kommst du auch wieder in die innere Ordnung und Klarheit, in eine Ruhe, Gelassenheit, Ordnung.
Und es hat irgendwie was mit Notwendigkeit auch zu tun.
Richtig,
ne? Wenn ich eine Übung mache und
ganz
ich merke,
so,
jetzt bin ich in der Übung drin, die Muskeln brauche ich nicht, guck an, in der Schulter brauche ich ja wirklich keine Muskeln, ich brauche ja nur dies und jenes, das ist ja auch eine Reduktion.
Total, dass man, bei manchen Übungen sage ich auch, schau mal, wenn du deine Knie heranziehst, brauchst du nur die Hand.
Ja.
Viele spannen dann den Po an die Beine. Und dann gehe ich alle Muskeln durch und dann merkt man, wenn ich den Rest loslasse, habe ich einen interessanteren Effekt, weil dann kommt eine Dehnung, dann wird es eine ganz andere Übung. Wenn man nur, wie du sagst, reduziert, was brauche ich funktional, und es ist sehr viel weniger, als wir erstmal anfangen.
Ja, das spricht was
interessant,
an.
Interessant, ja.
Das spricht was an, was in der Ordnungswelt, also einfach eine Rolle spielt, und zwar das Thema Minimalismus. Es ist ja gerade so ein bisschen so ein Trend.
Ja, ist ein bisschen hip auch, ne?
Genau, hip, dass Leute einfach minimalistisch leben wollen. Und das, was du beschreibst, klingt für mich ein bisschen so wie ein Minimalismus, den man im Innen hat. So eine minimalistische Körperfunktion.
Ja, oder auch effizient, könnte man es auch nennen. Ne? Man braucht ja auch weniger Ressourcen vom Körper her. Ja.
Genau.
Energetisch. Mhm.
Und sowas findet sich halt in der Ordnung, also im Ordnen, im Sortieren halt auch wieder.
Bist du Minimalist, würdest du das sagen?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich mag ehrlich gesagt eher etwas, ich nenne das so die optimale Ordnung.
Okay.
Also für mich ist Minimalismus, so wie es oft dargestellt wird, etwas ja wirklich mit extrem wenig irgendwie auskommen zu
wollen. Also ein bisschen übertrieben eventuell sogar.
Genau. Mhm. Und für mich funktioniert das total gut. Ich meine, wenn jetzt irgendjemand Programmierer ist, braucht seinen Laptop, dann kann er mit dem Laptop und drei Klamotten losziehen und kann die Welt erkunden. Ja, ja. Wenn du aber Bäcker bist,
ja, okay.
Dann passt das eben nicht in einen Koffer.
Ja, ne?
Und trotzdem ist ja ein Bäcker nicht unbedingt gleich jemand, der zu viele Sachen hat, nur weil er das ganze Equipment fürs Backen hat.
Der braucht einfach eine andere Vielfalt. Oder stell dir vor, ein Konditor, der braucht vielleicht noch viel mehr
Details.
Ne?
Genau. Und genau solche Sachen, das nenne ich dann die optimale Ordnung. Was braucht es denn für das, was mir wichtig ist zu tun? Und da sind wir auch wieder in einem inneren Verständnis, was ist mir wichtig, dieser Welt zu schenken? Was ist mir wichtig zu tun, zu geben? Und dazu braucht es Dinge, die mich dabei unterstützen. Und diese Dinge, das sind die Objekte, die idealerweise ein schönes Zuhause um mich rum haben. Ich betrachte die Sachen auch oft so als, naja, als ob die eine eigene Seele haben, wie Mitarbeiter.
Ach, schön. Ja, ach, wie Mitarbeiter.
Ja, dass die so, wenn ich mir vorstelle, ne, da ist ein Schreibtisch, da habe ich meine Mitarbeiter und was wollen die? So ein Stift will, dass ich den benutze. Der ist immer da, der wartet drauf, dass ich mit dem schreibe.
Ja.
Und dann ist ein Tacker, der wartet drauf, bis was zusammengetackert darf. Das ist seine Bestimmung.
Und wenn du 17 Stifte hast, die dann nie zum Tragen kommen, dann langweilen die sich,
Fühlen sich nicht wertgeschätzt, nicht genutzt. Und gleichzeitig, wenn die dann irgendwo rumliegen und haben kein richtiges Zuhause, ne, wenn ich kein richtiges Zuhause habe, könnte ich auch nicht im besten Sinne wirken.
Können sie auch nicht dem Gesamtgefüge quasi dienen. Ne? Und so sind alle, die da sind, haben eine Aufgabe.
Genau.
Und wenn nicht, dann dürfen sie weiterreisen.
Genau.
Oder wie würdest du sagen?
Sie dürfen woanders hingehen, wo sie ihre Aufgabe erfüllen können.
Mhm.
Und ich habe halt als, sagen wir mal, der Eigentümer dieser Firma die Verantwortung, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern, damit die sich wohlfühlen.
Ja.
Und wenn ich meine Dinge so betrachte wie meine Mitarbeiter, dann fällt es mir auch viel leichter, Menschen in dieser Wertschätzung und in dieser Art und Weise zu betrachten. Deshalb ist für mich der Umgang mit meinem Umfeld der Dinge irgendwie so ein bisschen der erste Schritt, der dann auch ganz automatisch hinführt, wie gehe ich in Beziehung mit anderen Menschen um, wie gehe ich überhaupt mit mir und dem Leben um.
Super interessant. Und du hast ja auch mal gesagt, also was dich, glaube ich, auszeichnet jetzt im Vergleich zu anderen, einfach die sich einen Aufräumcoach nennen und jetzt sicher auch nicht Aufräumen, sondern Ordnungscoach, weil du ja auch so, wie ich es verstanden habe, auch in unserer Zusammenarbeit immer den Zusammenhang zu Mensch siehst, zu dem Tieferen dahinter, das finde ich so spannend. Und hast du mir erzählt, dass du, deine Firma heißt ja auch Dancing Spaces, dass es so dieser Tanz dir wichtig ist, auch wie man Dinge berührt. Und da finde ich auch so eine ganz tolle Brücke zur yogischen Arbeit, diese Achtsamkeit, dass wir auch die Übergänge bewusst wahrnehmen. Beim Yoga sage ich auch manchmal, wir stehen jetzt gleich auf, aber während du aufstehst, spür mal, welche Bewegung machst du währenddessen, welche Materialien berührst du unterwegs. Und dann kommt ja so eine Bewusstheit rein in alles, was wir tun. Und es ist nicht einfach nur so ein Husch-Husch, ich mache das jetzt mal schnell. Und ich glaube, so ähnlich machst du es auch beim Aufräumen, dass man auch nicht, okay, jetzt mache ich schnell mal das eine und dann das und dann habe ich es schnell erledigt. Sondern du hast mir irgendwie erzählt, für dich ist es manchmal wie eine Meditation aufzuräumen. Wie kann das sein? Weil viele empfinden Aufräumen ja als eine lästige Tätigkeit, die man im Zweifel schnell hinter sich bringt oder ewig vor sich herschiebt.
Ja,
kannst
stimmt.
Du das mal erläutern, wie du das fühlst oder machst?
Ich bin in der Tat über das Yoga praktizieren darauf gekommen, dass quasi ich habe eine Yoga-Praxis gemacht, wo es unglaublich wichtig war, das Ganze in einem Fluss zu bringen. Also nicht, ich mache jetzt eine Übung, dann kommt die nächste, die nächste und so. Und oft, wenn ich mich auch im Alltag beobachte, ist das unbewusste Vorgehen. Ich mache was, dann sind so Mikropausen drin. Und dann kommt das nächste und dann lege ich das nicht einfach hin, sondern rückt das vielleicht noch dreimal gerade oder kommt das hierhin, dahin, dann fällt es um, dann muss ich es wieder aufstellen. So. Also da sind oft so, es fühlt sich an wie ein bisschen abgehackt oder als ob manchmal dann auch Hindernisse da sind. Und diese Hindernisse, ich mache mal ein Beispiel, in der Küche, vier Töpfe stehen ineinander in einem Schrank, wo diese vier Töpfe eigentlich gar nicht so richtig reinpassen. Also ich muss dann zirkeln, um die alle rauszubekommen, um dann den ersten Topf rauszunehmen, um den zweiten, den ich haben will, zu nutzen und dann das alles wieder reinzuräumen. Das sind für mich Hindernisse. Und wenn ich viele solche Hindernisse habe, habe ich natürlich negative Beziehungen zur Ordnung, weil das ja alles diese Ordnung irgendwie behindert. Und ich kann nicht gut im Fluss arbeiten, weil ich immer wieder mit solchen Störfaktoren konfrontiert bin.
Jeden Tag. Also das Funktionale wird unterbrochen, was du anfangs als eine über deiner Überschriften genannt hast. Und Ordnung wird auf einmal verbunden mit etwas Lästigem.
Genau.
Also Ordnung machen.
Ja. Genau, weil es, weil es nervig ist.
Und jetzt hätte man vielleicht einen Topf in einem Schrank und der ist sofort zu greifen.
Ja, ja, und wenn ich die Voraussetzungen schaffe, ich habe, sagen wir mal, 4 Töpfe und jeder hat seinen Ort, da steht überhaupt nichts ineinander.
Ah, gar nicht.
Dann mache ich den Schrank auf, kann den Topf rausnehmen, mache den Schrank zu, kann den auf dem Herd stellen, kann da was reintun, kann kochen.
Aber ist ja auch eine Platzfrage, ob man jetzt 4 Töpfe nebeneinander stellen kann.
Ja, die Frage ist, braucht man 8 Töpfe oder reichen 4? Ne, da kommt es dann drauf an, was brauche ich wirklich in meinem Leben und wie viel Raum brauche ich für das, was ich mir wünsche, wie ich leben will.
Und damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, ob die jetzt ein Einzelbüro haben oder
genau.
Wie heißt das, so ein Großraumbüro?
Genau.
Beschweren die sich vielleicht auch?
Ja, ne, das kann ich ja auch, wenn ich der Chef bin und sage, also wenn ich hier 10 Mitarbeiter habe, soll ich da etwa 10 Büros anschaffen?
Ja, ja,
und die
klar.
Mitarbeiter sagen, Moment mal, sind wir das nicht wert? So, jetzt stell dir mal vor, du hast 10 Töpfe. Und sagst, also 10 Töpfe, wie viele Schränke brauche ich denn dann? Mhm. Und wenn die jetzt reden könnten, würden die vielleicht auch sehen, wieso bin ich das nicht wert? Wieso muss ich mit jemandem in der WG leben und das auch noch im gleichen Bett schlafen, also am gleichen Ort stehen? Und,
wie witzig.
Und diese Verbindung halt.
Ja.
Und wenn ich diese Widerstände langsam auflöse, dann kann ich anfangen, ein Bewusstsein zu entwickeln für den Fluss des Tuns. Also wenn ich dann anfange zu kochen und ich kann den Topf rausnehmen, dort sind die Gewürze, da ist das andere und das fließt dann alles ineinander, dann entsteht so was Ähnliches wie beim Yoga, wo man auch eine Übung in die andere übergehen lässt und quasi in so einen Fluss kommt. Und was dann im besten Fall passiert, das ist dieser Flow-Effekt.
Toll.
Ja. Weil es entspannt das Gehirn, es entspannt uns wirklich, wenn wir eben ohne Hindernisse arbeiten. Das ist ja auch ein Stück weit der Entspannungseffekt im Yoga.
Stimmt, ja.
Und den erzeugst du dann, indem du Arbeitsflüsse erzeugst, die auch keinen Hindernis haben, die auch fließend entstehen.
Das wäre jetzt, ich will kochen, nimm den Topf raus. Aber du sagst dir, du hast das sogar, wenn du aufräumst, denn deine Küche, du hast mir mal erzählt, lässt manchmal sogar extra die Sachen ein bisschen rumliegen, weil dir das so viel Freude macht, sie dann wieder in einem Fluss wie so ein Tanz, also nicht so, ich muss noch, sondern an ihren Ort wieder zurückzuzaubern.
Ja, ich muss dann nicht nachdenken. Ich weiß, wo alles ist und dann wird es auch so ein Fluss, das dorthin, das
dorthin. Wie wenn man ein Puzzle macht, das hat ja auch was Befriedigendes. Ne?
Total.
Das ist das so für dich so, wenn du aufräumst, dass du sagst,
das ist so
ich sortiere mein Puzzle, das ist ganz einfach.
Genau.
Und man hat trotzdem Spaß dran, das nennt man ja Flow. Ne?
Genau.
Da gibt es ja so Untersuchungen. Dann ist das Gehirn in einem Fluss, der sich sehr angenehm anfühlt, wo so schöne Endorphine und so ausgeschüttet werden. Es ist nicht so anstrengend, dass es unlösbar ist. Aber es ist auch nicht so langweilig, dass ich einschlafe dabei.
Genau.
Das nennt man Flow. Und das ist, streben wir alle an. Also wenn wir ein schönes Hobby haben, dann empfinden wir Flow dabei zum Beispiel. Ne? Jetzt ist es aber bei den meisten so, dass wenn sie jetzt gerade ans Aufräumen denken oder Ausmisten, nicht gerade Flow-Gefühle auftauchen. Wie kommt das? Du hast irgendwie auch mal sowas, glaube ich, gesagt, dass die Emotionen da eine Rolle spielen. Dass es ja eigentlich was Funktionales ist. Keine Ahnung, ich habe da so eine Knüsselkiste, Knüsselecke und gehe da aber nie dran. Obwohl es ja eigentlich nur bedeuten würde, ich nehme einen Gegenstand raus, den einen trage ich vielleicht ins Auto, den anderen in den Schrank. Das würde ja jeder Erwachsene sagen, okay, kann ich. Warum können wir es nicht?
Warum können wir das nicht?
Also oft hat man ja so Ecken, wo man es einfach, man denkt, wieso kann ich nicht? Also ich habe so ein paar Kisten, wo ich denke, meine Güte, warum schiebe ich das so vor mir her? Woran liegt das?
Also was ich beobachte, dass für viele Menschen das Thema Aufräumen emotionales Thema ist.
Okay.
Es ist also nicht dieses ursprünglich rationale Ding. Ich räume Dinge so hin, dass sie ihren Ort haben und fertig.
So wie den Topf in den Schrank, das ist ja eine relativ einfache Sache.
Das ist eine einfache Sache. Ja. Es ist aber eigentlich auch einfach zu entscheiden, was brauche ich jetzt gerade, was gehört zu mir.
Okay.
Aber dort geht es schon los, dass wir Vergangenheit, bestimmte Geschichten, aber auch Ängste mit den Dingen verknüpfen.
Ja, weil man denkt, wenn ich es nachher doch noch brauche, oder es war teuer, oder es hat mir die Tante...
Genau.
Sowieso geschenkt, das kann ich doch jetzt nicht übers Herz bringen. Ne?
Genau,
das ist vielleicht ein Erbstück oder so.
Ja, irgendwas. Geschenk, Erbstück oder auch Mensch, dass die Erinnerung an
die Mama, die gestorben ist. Das habe ich die Kisten von meiner Mama.
Ja. Ja, und dann sammelt sich sowas an. Das ist aber eher so eine Vermeidungsstrategie.
Okay.
Weil ich weiß ja gar nicht, ich weiß vielleicht schon, dass ich es nicht brauche, aber
stimmt,
ich will es aus einem anderen Grund nicht weggeben.
Ja.
Oder ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal brauche und dafür lege ich es irgendwo ab.
Die Marie Kondo empfiehlt ja gar nicht, darüber nachzudenken, über diese ganzen Sachen, sondern nur zu gucken, mag ich das, freue ich mich dran? Oder wenn es jetzt eine Schere ist, okay, die brauche ich. Aber eigentlich so erfreuen mich die Dinge.
Ja.
Oder auch Stoffe fühlen, die sich gut an, also auch so haptisch da dran zu gehen. Oder wenn ich sage, das riecht nicht gut oder das fühlt sich schon komisch an, direkt weg. So.
Ja.
Würdest du das auch unterschreiben?
Für mich fehlt da so eine Komponente, eben die Komponente, dass wir oft unbewusst mit unserer Vergangenheit verbunden sind.
Okay.
Und wenn ich jetzt irgendein Teil habe, wo eine Geschichte drauf liegt, dann habe ich überhaupt nicht den direkten Zugang zu diesem Teil, sondern ich stoße erstmal auf diese Geschichte, ist in meiner Erinnerung. Und deshalb funktioniert das für mich dann nicht zu sagen, ja, fühlt sich das gut an oder macht mir das Freude oder nicht. Wenn da eine bestimmte Geschichte dran ist, kann ich nicht rausfinden, ob mir das Freude macht.
Dann muss ich mich erstmal mit der Geschichte beschäftigen oder
ich
was empfiehlst
du? Ich muss die erstmal lösen von diesem Teil.
Diese also sagen, okay, das ist jetzt die Bluse, die immer die Tante Irmgard trug und das war immer so schön.
Genau.
Aber jetzt, heute lebt sie lange nicht mehr und...
Ja, ich empfehle den Leuten immer, dann schreib doch von der Tante einfach eine Episode, eine Geschichte auf, die du mit ihr erlebt hast. Mhm. Mach ein Foto von diesem Objekt, leg das dazu und dann hast du die Geschichte in einer echten Geschichte plus das Foto. Und wenn du dann ein, zwei Wochen vergehen lässt, wirst du merken, hast du einen völlig neuen Blick auf das Teil selber.
Man hat das Bild von der Bluse ja noch in dem digitalen Foto, genau. Nimmt keinen Platz weg.
Genau. So, und dann kann ich anfangen, überhaupt drüber nachzudenken, brauche ich das noch oder nicht? Und da entsteht dann oft was ganz anderes, als das, was ich vorher jemals gedacht hätte.
Ja.
Und wie ist das im Yoga? Da geht es ja immer auch darum, den Geist zu beruhigen. Also wenn ich Yoga mache, dann wird mein Geist erstmal so richtig aktiv. Da ist überhaupt nichts mit beruhigen. Und irgendwie aktiviert das ja auch was. Das
macht wach auch, ne?
Genau, das macht wach. Und für mich kommen da auch tausend Ideen und Gedanken auf.
Ja, kann auch passieren.
Und diese Ideen haben nichts mit Yoga zu tun, sondern erinnern mich auch an meine Vergangenheit.
Ja, oder wenn man halt zur Ruhe kommt, so beschreibe ich das immer, dann machst du erstmal keine neue Tätigkeit. Also du wuselst nicht weiter rum, was erstmal super ist, dass mal ein Break ist. Ja? Du gehst nicht weiter in die Hektik des Alltags. Jetzt machst du plötzlich Yoga oder meditierst, was ganz ruhig ist, passiert nichts groß im Außen. Dann wird der Geist aktiv. Ne? Das ist ganz normal. Das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass viele denken dann, ja, ich bin die Einzige, die oder der Einzige, der jetzt hier so ratter, ratter, alle anderen ein einziger Bergsee. Das ist natürlich Quatsch. Sondern ich erkläre es tatsächlich auch immer so, dass es auch ein Aufräumprozess ist. Für mich ist es wie Aufräumen, weil wenn wir unterwegs sind tagsüber, shoppen wir die ganze Zeit Eindrücke. Und jeder, der mit vielen Einkaufstaschen nach Hause kommt, würde die auch nicht alle in die Küche schieben und weiter einkaufen und weiter. Und dann stapeln sich da die Taschen. Obwohl, vielleicht kennst du ja solche Messis in deinem Beruf, das weiß ich jetzt nicht. So, also jeder, der einkaufen geht, würde dann irgendwie auch sagen, okay, die Milch kommt in den Kühlschrank, das Brot kommt dahin, die Butter kommt dahin und dann hinter die Tüte falten und wegräumen und so. Jetzt kann ich die Dinge benutzen, die ich eingekauft habe. Und so ist es, glaube ich, auch mit den Eindrücken unseres Alltags. Wir erleben ganz viele, auch Sachen, die uns emotional nahe gehen, neutralere Sachen, alles Mögliche. Und das, was man Lernen nennt, Lernen ist ja nicht nur aus Büchern, sondern Lernen machen wir dauernd. Wenn wir jetzt hier sprechen, lernen wir voneinander, wenn ich irgendwo spazieren gehe, lerne ich, da steht jetzt ein neues Haus oder ist auch ein Lernen. So, und dieses Lernen, das ist tiefer rutscht, passiert in der Ruhe danach. Nicht in dem Moment, wo du die Eindrücke erfährst, sondern in dieser Stille danach. Und deswegen ist dieses viele Denken auch erstmal gar nicht schlimm, sondern es ist in der Meditation, die ich früher gelernt habe, nannte man das Stresslösung. Also die Gedanken laufen noch einmal durch oder wie so eine Waschmaschine. Und dann kommt aber auch Ruhe rein, weil dann wird alles neu verknüpft, wird besser, wird abgelegt, ist sogar viel besser für deine Genussfähigkeit, für dein weiteres Leben, wenn das einmal so durchläuft, als wenn du immer weiter machst, immer weiter shoppst.
Mhm. Ne?
Und wenn wir diese Ruhe zwischendurch genießen, die Sachen alle an ihren Platz kommen, dann können wir das Nervensystem wieder klären. Und dann kennen wir ja auch, wenn wir im Urlaub waren oder ausgeschlafen sind, dann schmeckt das Essen besser. Ne?
Ja.
Auf Seminaren essen die Leute mehr, weil es leckerer schmeckt oder... Oh, alles sieht so schön aus. Und wenn wir gestresst sind, da kann selbst die Lieblingsmusik dir auf den Keks gehen.
Ja.
Kannst du gar nicht mehr genießen. Und deswegen sind diese vielen Gedanken gar nicht so schlimm, sondern die darf man so durchlaufen lassen. Man sollte halt nur, wenn man es bemerkt, ich denke gerade ja über die Arbeit nach, dann hast du schon wieder eine Metaebene, dann ist schon wieder eine Lücke entstanden. Dann kannst du sagen, stopp, ich wollte doch gerade meinen Körper spüren. Oder den Atem beobachten.
Hm.
Dann kommst du zurück. Oder dein Mantra denken oder was immer du gerade machst.
Hm.
Das ist so der Stoppschild. Wenn du jetzt sagst, ach egal, ich denke jetzt weiter drüber nach, Das wäre dann eine andere Tätigkeit. Das nennt man dann nicht mehr Yoga oder Meditation.
Ja. Ist das dann, kann ich mir das dann so vorstellen, dass jeder Gedanke, dass ich den dann aufräume und durch dieses bewusste Betrachten mich entscheide, den brauche ich jetzt nicht und quasi auch raustue, weggebe?
Ja, wobei ich glaube, dass es im Nervensystem nicht immer nur bewusst ist, sondern das Verarbeiten, so wie im Traum, das machst du ja nicht bewusst, sondern da kommen so Fetzen, die sich bunt vermischen als Traum. Und das ist auch eine Verarbeitung fürs Gehirn. Und wenn du jetzt so plötzlich merkst, nach ein paar Minuten oder vielleicht auch schon Sekunden, ach, ich wollte ja eigentlich meditieren oder ich bin doch gerade im Yoga-Raum, wieso habe ich denn jetzt heute über die Arbeit nachgedacht? War ja alles, was davor war, unbewusst. Die Bewusstheit kommt ja in dem Moment, wo du merkst, ah, ich bin ja im Yoga-Raum. Ne? Da ist ja Bewusstheit. Davor hast du gar keine Eingriffsmöglichkeit. Und deswegen glaube ich, dass der Teil davor ein Aufräumen ist, ja, aber er passiert nicht so bewusst, sondern eher so, es läuft einfach nochmal durch. Mhm. Und dann, wenn du es merkst, ah, ich bin ja im Yoga-Raum, ich wollte doch gar nicht, dann kannst du dich entscheiden, okay, ich denke jetzt, ich könnte weiter drüber nachdenken, weil wenn es jetzt nichts Banales war, sondern etwas, was dich wirklich gerade beschäftigt, sowas haben wir ja auch dauernd, irgendwie Themen, die wir bewältigen wollen, dann ist so ein bisschen die Kunst oder die Übung auch zu sagen, ich könnte jetzt weiter, ich weiß genau, das packt mich, ich kann kaum, ich muss mich echt ein bisschen überwinden. Aber dann, ich entscheide mich jetzt, nein, der Gedanke bleibt vor der Tür, ich stelle den wie einen Rucksack da ab und nach der Yogastunde nehme ich den wieder auf. Aber jetzt gerade nicht, jetzt machen wir gerade mal Yoga.
Also
und das ist ein ganz tolles Training, weil das gibt uns nämlich Entscheidungsmöglichkeit. Und da ist vielleicht auch wieder eine Brücke zu deinem Thema, weil da, wenn wir das ein bisschen üben, da können wir auch trainieren, ich glaube nicht jeden meiner Gedanken, übrigens auch ein spannendes Thema. Mhm. Warum muss ich jeden Gedanken, der vorbeikommt, glauben, der macht mich vielleicht unglücklich oder stresst mich? Berühmtes oder typisches Beispiel, was jeder von uns kennt, man liegt abends im Bett und grübelt und dann zu sagen, so stopp, ich denke jetzt nicht weiter drüber nach, weil das führt zu nichts und ich denke morgen weiter und dann wacht man am nächsten Tag auf, man ist ausgeschlafen, Nervensystem erholt, die Welt sieht ganz anders aus und ich denke nochmal daran und vielleicht habe ich eine viel bessere Idee auf einmal oder ich denke, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Oder man kommt aus dem Urlaub, ist gut gelaunt und sagt, ach komm, das kriegen wir schon hin. Ja, und das im Stressmoment geht das nicht so gut.
Das klingt ja ein bisschen so, als ob in unserem Inneren so eine Art natürliches Aufräumen angelegt ist.
Auf jeden Fall.
Und ich nur die Rahmenbedingungen schaffen muss.
Genau, ja, schön. Ja, stimmt, so kann man es sagen, ja.
Das würde ja bedeuten, dass oft dieses Negative, was mit dem Aufräumen und Ordnung schaffen manche Menschen verbinden, dass das ganz eindeutig nur ein angelerntes Muster ist.
Dass und wir das nervig nicht, finden.
Ja, dass das gar nicht zu uns gehört.
Dass vielleicht auch tatsächlich, wenn wir in eine Natürlichkeit kommen, in eine Entspanntheit, könnte man sagen, wir auch Lust kriegen aufzuräumen sozusagen.
Genau.
Also ich würde es für mich total bestätigen. Ich kenne das, wenn ich krank bin und dann liegt alles so, dann sammelt sich sowas an ums Bett rum und man ist auch zu müde, man hat auch keine Lust, man ist auch innerlich ungeordnet. Man muss sich erstmal kümmern, dass man wieder gesund wird. Und ich kenne das, kannte ich schon als Jugendlich. Wenn ich dann wieder gesund wurde, der erste Effekt war, boah, jetzt räume ich erstmal hier die Tassen weg und wisch mal den Tisch und räume mal alles, schmeiß mal das Zeug weg, was die Taschentücher oder was da nicht hingehört. Und dann fühlte ich mich auch wieder klar, gesund und voller Kraft. Oder umgekehrt vielleicht auch. Die Kraft kommt zurück und dann sehe ich das von alleine. Wie von selber möchte ich es dann auch ordnen. Ja. Und ich glaube, das kennt jeder. Also wenn man einen kleinen Bereich nimmt, jetzt nicht die ganz großen Themen, vielleicht mal so, um es sich vorzustellen. Oder? Dass man sagt, guck mal, ich entspanne mich, es geht mir gut und dann möchte man das auch im Außen ausdrücken, oder nicht?
Ja, ja, es ist für mich ist es immer so ein Gefühl wie so ein Aufbruch, wenn ich sage, so, jetzt mache ich mal die Küche flott. Und wenn es dann eben vorangeht, kommt eben oft auch so eine Freude mit auf, weil ich relativ schnell sehe, so, jetzt ist das in Ordnung, jetzt ist das abgewaschen, jetzt ist hier sauber, jetzt mache ich das noch und so. Das ist auf jeden Fall, und für mich, deshalb habe ich auch am Ende mal überlegt, wie nenne ich denn mein Aufräumen und bin dann auf Dancing Spaces gekommen. Für mich ist es halt
tanzende Räume.
Genau, dieser Tanz im Raum eigentlich, so dass eben keine Hindernisse, und das ist ja ein typischer, mal jetzt mal so, jemand, der professionell tanzt und man tanzt ja in einem freien Raum.
Einen großen freien Raum braucht man auch echt Platz. Ich tanze neuerdings wieder, also Paartanz, da braucht man wirklich Platz.
Da braucht man Platz.
Es geht nicht im Wohnzimmer, also in den wenigsten Wohnzimmern.
Genau, da will man auch nicht gucken, muss ich jetzt um den Stuhl rumwedeln oder so. Richtig, das ist idealerweise
Freiraum.
Nichts.
Freiraum,
Und das hat was mit, dann entsteht Harmonie, hat was mit Harmonie zu tun. Und mit Fluss. Tanzen ist ja auch Fluss, Flow. Und genau das passiert halt, wenn man die Hindernisse beseitigt hat.
Cool. Wobei du sagst ja, du bist nicht so der Vertreter jetzt von der Katalogschönheit oder wie nennst du das?
Katalogordnung.
Katalogordnung.
Genau, genau.
Oder Minimalist nennst du dich auch nicht. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt ein ganz leerer, cleaner Raum. Vielleicht sagt ja auch jemand, naja, also ich würde von mir auch sagen, ich mag es eher auch gemütlich. Also
genau.
Wie würdest du denn, was würdest du dazu sagen zum Thema Gemütlichkeit und Ordnung? Mhm. Muss Ordnung immer so clean sein? Muss das ein leerer Raum sein? Oder darf das auch cozy, gemütlich einfach ja. sein? Mit Wärme verbindet man ja vielleicht schon, dass da was steht, oder?
Ja, das habe ich in der Tat auch beim Yoga gelernt. Also für mich, das ist so mein eigener Prozess gewesen im Yoga. Da gibt es ja viele verschiedene Yoga-Schulen und die sind dann alle manchmal ganz streng und das muss man nur so machen. Und nur
bei
so.
Mir nicht.
Okay, super.
Bei mir ist es die entspannte Richtung.
Genau. Und ich habe halt für mich dann auch eher entdeckt, hey, wenn ich anfange, das entspannter zu machen, fällt es mir leichter, es A, überhaupt zu machen und B, auch mehr in Verbindung mit mir in den Körper zu kommen.
Und es passt ja auch dann zu demjenigen,
genau.
oder? Weil wenn jetzt jemand einen leeren Raum möchte, gerne. Aber die wenigsten, glaube ich, wollen das 100
genau.
pro.
Genau.
Also bei Japanern ist das ähnlich, weil man in so einer asiatischen, wirklich asiatischen Wohnung, da war das total clean. Okay, passt, ist wahrscheinlich die Kultur so. Und letztens war ich auch bei einer Freundin, die hat auch wirklich in ihrem Schlafzimmer, ist nur eine Matratze in der Mitte des Raums, sonst nichts. Und dachte ich, wow, okay, aber das ist schön, aber es wäre nicht mein Stil, weil ich brauche hier auch so ein bisschen bunte Stoffe und Farben und so.
Und das ist halt was, das nenne ich natürliche Ordnung.
Ne? Was zu demjenigen wirklich passt, wo er sagt, da fühle ich mich sau wohl.
Genau, da fühle ich mich wohl, das ist meins, das fängt schon an. Ich bin ja auch ein Fan davon, bestimmte Dinge zu bezeichnen, einfach weil ich... Gehe nicht davon aus, dass ich nicht weiß, wo meine Teller sind, aber ich finde es zum Beispiel toll, mit anderen Menschen zusammen zu kochen. Mhm. Und ich weiß, dass auch die sich wohlfühlen, wenn die relativ schnell wissen, hier sind die Kochlöffel, hier ist der Topf und hier ist das. Mhm. Und das hat ja auch was mit Klarheit und Einfachheit zu tun. Und diese Struktur oder diese Art, das Ganze zu betrachten, und damit umzugehen, das ist genau das, was für mich dann diese natürliche, diese persönliche Ordnung ausmacht. Und das muss auch Spaß machen. Und das hat damit zu tun, was ist meine Sprache? Das hat damit zu tun, wie viel oder wie wenig brauche ich, um mich wohlzufühlen. Ne, der eine sagt, zwei Kissen auf dem Sofa reicht, der andere sagt, hey, ich will mich auch mal, ne, und da braucht halt vielleicht 8 Kissen. So, das ist nicht schlecht oder irgendwie nicht richtig.
Das ist aber seine natürliche Ordnung und die würdest du immer fördern, wenn du jetzt mit dem Menschen arbeitest.
Ich glaube, dass diese natürliche Ordnung jeder in sich trägt. Mhm. Und als eine wichtige Aufgabe von meiner Arbeit sehe ich, diese Ordnung herauszukitzeln oder sichtbar zu machen, spürbar zu machen.
Was braucht der?
Und alle Menschen, bei denen ich das geschafft habe, für die war das Thema Aufräumen kein Thema mehr.
Ah ja.
Weil die haben gemerkt, dass sie damit eine Verbindung zu sich selber finden.
Weil sie vielleicht vorher ein Bild davon hatten, wie es in dem Katalog sein soll, aber dann gemerkt haben, oh, ich bin ein anderer Ordnungstyp und wenn ich meine Ordnung finde, dann ist es ganz leicht.
Genau.
So?
Ich sag auch jedem, ne, es gibt ja manchmal so Leute, die haben halt viel Chaos und der Schreibtisch ist immer voll und so. Ich sag, ja, leb das doch aus. Mhm. Guck aber, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, dass man dann was Gemeinsames findet, wo sich alle wohlfühlen. Und schaff dir deinen eigenen Space, wo du sagst, das ist meins, wo da kannst du dich ausprobieren, da kannst du dich wohlfühlen, egal wie es ist. Und was damit deutlich wird, dass eben viele dieser Widerstände, die damit zu tun haben, aus den Erziehungsmustern kommen.
Das ist ja spannend. Und das ist wieder diese tiefere Ordnung, wo du sagst, du arbeitest ganzheitlich. Es geht nicht um die Katalogschönheit, Katalogordnung, sondern die innere Ordnung dahinter sozusagen zu erkennen, die sich dann im Außen zeigt. So?
Nee, ich merke mal jetzt einen Widerstand aufzuräumen, oh, keine Lust, Bock, Motivation geht runter. Dann könnten die Leute zu dir kommen, meditieren, machen Yoga und gehen mit dem Thema. Gehen mit dem Thema im Yoga, um noch vielleicht diese Emotion noch mal deutlicher zu machen. Oder vielleicht diesen Abstand, von dem du sprichst, zu gewinnen.
Ja.
Und kommen dann wieder zurück und sagen so, wie fühlt es sich denn jetzt wirklich an, wenn ich das einfach mal kleinschrittig mache? Und ich merke, wo Entspannung aufkommt, ist, wenn ich den Leuten sage, du musst nichts wegschmeißen.
Ah.
Du musst nicht perfekt sein. Versuch's doch mal ein bisschen und guck, wie du damit, wie es dir damit geht. Und diese Möglichkeiten zu haben, das ist das, was dann Entspannung mit sich bringt. Und wenn ich diese sogenannte Katalogordnung sehe, das ist erstmal alles sehr ähnlich. Das ist lebensfern für mich. Das ist einfach nur clean.
Spannend, ja.
Und natürlich kann ich mich nicht wohlfühlen, so wie jemand anders glaubt, wie Ordnung ist. Das ist ja auch noch
eine Story. Ist das vielleicht so ähnlich wie mit den Models? Also im Yoga kenne ich das Thema ja gut, dass Leute denken, sie müssen die, was bei dir die Katalogordnung ist, wäre dann bei mir der perfekte Körper, so, den ja niemand hat. Niemand hat den. Also klar, so ein paar Models hochgezüchtet mit Magersucht vielleicht noch. Und dann außerdem darf man nie vergessen, die Bilder sind alle retuschiert. Also kein Model kommt ja aufs Cover, ohne dass da vorher Leute, Profis dran gearbeitet haben. Aber im echten Leben gibt es halt diese Körper nicht.
Ja, oder und im Yoga dieses
cool trotzdem zu sein. Haben wir aber alle dieses Bild im Kopf. Die Frauen denken ja alle, sie müssen, ne?
Das ist ein Aussehen.
Bauch und lange Beine.
Das ist auch ein Können, ne? So diese, mehr Dehnung, wer mehr beweglich ist, ist besser. Da ist
aber wenn wir jetzt mal bei dieser Körperform bleiben, die ja niemand hat, das ist ja so absurd, dass wir alle einer Form nachstreben, die es gar nicht gibt. Mhm. Also nicht in diesem Ideal. Genau. Sondern jeder hat ja seine Form. Breitere Hüften, schmalere Hüften, mehr Busen, weniger breite Schultern, ne? Und bei euch Männern ja das Gleiche. Und alles dazwischen. Und deswegen ist es doch eigentlich viel klüger, also Gesundheit zum Beispiel zu sorgen. Bin ich gesund? Fühle ich mich wohl in diesem Körper? Mhm.
Und mit diesen Dingen zu spielen.
Und dann vielleicht ist ja auch die Kleidung und die Haltung, finde ich, ich zeige das auch in den Kursen manchmal, dann hat man noch keinen Gramm abgenommen, aber wenn man sich anders lernt zu halten, wirkt alles anders.
Ja, und dann ist ein Wohlfühlen, wo es ja anfängt. Es fängt ja nicht bei dem Sichtbaren an, sondern beim Wohlfühlen.
Innen drin.
Genau.
Ja.
Und das sehe ich halt. Und
das ist also, das wollte ich gerade noch den Gedanken ganz kurz, weil das ist ja, war mir auch noch gar nicht so bewusst. Beim Körper ist es mir sehr vertraut. Als Frau, als Yogalehrerin habe ich mit dem Thema viel zu tun. Aber dass es beim Thema Ordnung genauso sein könnte, habe ich irgendwie noch nie zu Ende gedacht, weil da haben wir ja auch, wie du sagst, so Erziehungsmuster oder wir sehen es in den Katalogen, in den Filmen.
Ganz viele.
Eigentlich ja auch. Nicht nur Menschen sehen wir perfekte Körper, sondern auch perfekte Räume. Mhm. Und dann denken wir, bei mir ist es ja nie so. Also als du da warst, als Ordnungscoach hier bei mir, dann habe ich ja auch gedacht, oh je, ne, ich habe ja auch so meine kleinen Ecken und mittleren und manche hast du vielleicht auch noch nicht gesehen. Aber wobei, du hast ja eigentlich alles im Haus so weit gesehen, ich habe dir alles gezeigt. Und dann hast du jetzt zu mir gesagt, wieso, bei euch ist doch super ordentlich, ist doch alles perfekt. Und also perfekt vielleicht nicht, aber es ist so, wie es ist, stimmig.
Lebendig
es halt. Es ist lebendig, es ist stimmig, es ist alles an seinem Platz so weit. Und dann muss ich oft dran denken, der Dirk hat gesagt, das ist bei uns ordentlich. Cool.
Ja, es ist auch ein Spiel.
Und das ist ja das Gleiche mit dem Körper. Also, ne, fühlst du dich wohl in deinem Körper, bist du happy?
Ja.
Und es ist doch egal, wenn da die Rundung anders ist als bei dem Model. Ich meine, heute ändert sich das ja Gott sei Dank auch ein bisschen mit den Models. Aber mit der Ordnung haben wir vielleicht doch noch stark diese Bilder im Kopf. Kann das sein?
Es ist halt die Frage, ob ich irgendeiner Geschichte folgen möchte oder ob ich mit den Dingen spielen kann. Und dieses Spiel kenne ich zum Beispiel vom Yoga. Schaffe ich es, und das hat für mich was verändert, schaffe ich es, mit der Asana zu spielen, mit der Grenze meiner Beweglichkeit zu spielen, weil dann bin ich ja schon in meinem Körper.
Sehr
dann
gut.
Bin ich ja schon dort, wo ich spüre, wo ich
super
fühle.
Ja.
Und das Gleiche ist für mich das Thema mit der Ordnung. Wenn ich jetzt anfange, wenn ich zum Beispiel irgendwo, jemand zieht neu ein und macht sich Gedanken, oh, wie könnte jetzt alles perfekt sein? Ich sage den Leuten immer, hey, wenn ihr einzieht, ihr wisst, was ihr braucht, stellt es einfach irgendwo hin, völlig egal. Es dauert sowieso ein halbes Jahr und dann zieht ihr räumt noch garantiert 5-mal um. Die Dinge werden ganz automatisch ihren Ort finden.
Die wandern dahin, wo ich sie oft brauche, habe ich sie dann auch zum Beispiel.
Und das ist ein Spiel. Deshalb, wenn ich mit Leuten arbeite, dann haben wir, das sind eher Vorschläge, mach's doch mal so. Probier mal aus. Und dann ist es immer damit, wie funktioniert es im Alltag. Und manchmal sind die Menschen dann, oh, das funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist egal, das ist die Sprache mit den Dingen. Wenn die Dinge sich nicht wohlfühlen, dann fallen sie runter, dann liegen sie irgendwo rum, dann ist es kompliziert, die wieder dahinzustellen. Ich habe Widerstände.
Ja, die Pullis, die so im Schrank nach hinten rutschen.
Ja, genau.
Jetzt heute Morgen, weil ich ja wusste, wir machen heute den Aufräum-Podcast, dann habe ich so immer in eines Fach geguckt, dachte so, jetzt muss ich hier mal gucken.
Ja.
Und dann waren so zwei Oberteile, die sind so weit nach hinten gerutscht, die sitzen schon seit einem Jahr, rutschen die immer weiter. Und dachte ich so, die kommen jetzt mal weg, habe ich sie direkt mal ausgemistet.
Die wollen vielleicht
woanders hin. Einfach nur die zwei Teile mal rausgenommen. Dachte ich so, die brauchen nicht mehr bei mir wohnen, die werden gar nicht mehr benutzt.
Genau.
Und das daran habe ich es einfach erkannt an meiner Schublade, weil ich mache tatsächlich so nach Marie Kondo und roll meine Polyferchen und so. Und dann habe ich gesehen, ach guck mal, die sind echt nach hinten gerutscht. Rein physisch, ich kann das sehen. Ich kann es mit meinen Augen sehen, dass sie nicht mehr vorne sind. Und gar nicht mehr im Zugriff. Und dann habe ich gedacht, die können jetzt mal weiter wandern.
Und dieses Bewusstsein, das zu erkennen Und sich dann vielleicht zu fragen, hey, warum rutschen die jetzt nach hinten? Gehören die vielleicht nicht mehr zu mir? Haben die Angst vor mir? Was mache ich denn falsch? Was, dass die sich nicht wohlfühlen? Hm. Und manchmal kommt dann sowas raus wie, hey, vielleicht können die gehen. Vielleicht wollen die woanders hin.
Ja, weil vorne habe ich immer die Sachen, die ich ständig gerne jeden Tag anziehen mag. Und die anderen mag ich halt scheinbar nicht mehr so, ne?
Ja. Und dieses Spiel mit den Dingen, genauso wie das Spiel mit dem eigenen Körper im Yoga, das ist für mich die natürliche Ordnung.
Interessant. Oh ja, da will ich noch gerade was ergänzen zum Yoga, weil das passt so gut. Wenn wir nämlich die Augen zumachen, nehmen wir ja den Körper ganz anders wahr, als wenn wir von außen, das wäre wieder der Katalog, oder in dem Fall sonst diese ganzen Bilder, die wir im Kopf haben, wie ein Körper aussehen soll, dann haben wir immer den Blick von außen auf uns. Aber wie viel schöner ist es, den Körper von innen mal zu spüren, was wir gar nicht gelernt haben.
Ja.
Und das üben wir in meinen Yoga-Kursen und Retreats auch auf den Reisen immer ganz viel, zu spüren. Und wenn man anfängt hinzuspüren, entdeckt man ja so viel. Dann merkt man auch ganz viele Gefühle, also Wahrnehmungen vielmehr, im Körper, die nicht mal einen Namen haben. Wie willst du das nennen? Kribbeln, ziehen, drücken. Es ist noch irgendwas Feineres dazwischen irgendwo und es ist vielleicht nur auf der einen Seite. Da. Und dann entdeckt man immer und immer mehr. Und dann sage ich auch oft, jetzt wird es ja immer langweiliger, was andere machen, weil wir so viel im eigenen entdecken, dass wie ein Universum, was aufgeht, das ist so spannend, dass es total uninteressant wird, wie weit der andere seinen Kopf zum Knie bringt oder seinen Arm hebt. Das ist so langweilig. Und am Anfang, wenn man neu ist, guckt man vielleicht noch im Außen, weil wir es noch nicht gewöhnt sind. Und ich sage auch immer, den fortgeschrittenen Yogi erkennt man daran, dass er auch mal was weglässt oder sich nicht dem Ehrgeiz hingibt, weil den Ehrgeiz kennen wir ja alle bis zum Erbrechen. Und was wir halt nicht so kennen, ist dieses Spüren darum. Und würdest du sagen, beim Aufräumen oder bei der Ordnung gibt es auch sowas wie der Ehrgeiz, wie wenn wir jetzt bei dem Körperbild bleiben, man muss irgendwie perfekt oder man muss im Yoga das schaffen, den Kopf auf die Knie zu legen, gibt es das da auch, diesen Ehrgeiz, ich möchte, dass mein Haus wie im Katalog aussieht, vielleicht mehr ein Frauenthema, weiß ich nicht. Und dass man da auch so eine Art Ehrgeiz loslassen kann und sagen kann, ich spüre mal mehr hin, wie mir dieser Raum tut. Kann man sowas auch da sagen? Oder?
Ich glaube, es gibt sowas, sowohl beim Yoga als auch beim Aufräumen oder bei der Ordnung. Das ist sowas wie ein Prestige oder sich zu zeigen.
Ja, total. Ja.
Und viele Menschen kennen das vielleicht. Da kommt jemand zu Besuch, da fange ich an, vorher aufzuräumen.
Ja.
Das ist zum Beispiel was, was ich mit vielen meiner Kollegen mittlerweile habe, dass wir so wie so eine Art Level haben, hey, räumst du auch zu Hause auf, bevor Leute kommen? Also zu sagen, wer sich das traut, nicht aufzuräumen, also spontan besuchen, der ist A mit sich okay und der hat auch eine Ordnung, die funktioniert.
Cool.
Ne, so dieses... Und
aber könnte auch heißen, einfach nur mit sich, okay, da stehen jetzt halt drei Kisten, weil die heute halt rangiert werden und du kommst rein,
klar.
Also der Gast kommt rein und ich bin aber cool damit, weil ich sage...
Gut, es gibt auch Leute, die sind cool damit, wenn die Katze auf dem Tisch schläft. Das ist jetzt, ne, da ist immer
ich meine jetzt
so,
aber, wenn du daher kommst, wenn du aus der Ecke von dem kommst, ich räume schnell auf, wenn Besuch kommt, dann ist es schon ein Fortschritt, wenn man sagt, mein Gott, steht jetzt halt gerade da.
Genau, und das hat was mit Prestige zu tun. Muss ich mich nach außen perfekt zeigen? Mhm. Und dort sehe ich durchaus die Verbindung. Ne?
Ja.
Bin ich, also ist ja auch eine Art von Prestige,
ja,
ne? Wenn ich hier im vollen Lotus-Sitz da sitzen kann und mache das dann auch.
Ja, genau.
Ne? Bleib extra noch ein bisschen länger sitzen, dass die anderen das nach der Yogastunde noch auch noch sehen dürfen.
Ja, das ist ätzend.
Und solche Sachen hat es da auch. Und ich glaube, das ist überall da. Das gehört irgendwie zu uns Menschen.
Ja.
Und wenn ich aber genauso dort die Menschen dazu bringe, nach dem, warum sind die Dinge so, hinzubringen, dann schauen die dort quasi auch nach innen.
Mhm.
Wenn ich mich wirklich mal frage, wenn ich Dinge mal ablege irgendwo, warum lege ich die ab? Oder ich frage mich noch mehr, was sind die Umstände, wenn ich mal wieder was ablege?
Ablegen meinst du jetzt nicht echte Ablage, sondern was hinlege?
Naja, ich bin in der Küche und...
Also nicht die Ablage, die klassische im
Büro. Nicht die Ablage, sondern ich habe in der Küche jetzt das Küchentuch und ich hänge es aber nicht an den Haken, sondern es liegt plötzlich auf dem Tisch.
Irgendwo hinlegen
quasi. Und wenn ich das 5-mal gemacht habe, sieht die Wohnung halt so aus, wie sie aussieht. So. Und dieses, da habe ich zum Beispiel, ich denke oft in Anteilen, ne? Für mich ist das so, dann sagen wir mal, der Ableger als ein Anteil in mir. Der ist verantwortlich dafür, dass ich immer irgendwo was rumliegen lasse. So. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wenn ich den identifiziere, wo kommt der her? Wann habe ich den erschaffen? Und was waren die damaligen Umstände? Und wenn ich so anfange, neugierig meinem eigenen Verhalten nachzugehen, dann entsteht auch automatisch eine natürliche Ordnung.
Und konntest du dem schon auf die Spur kommen?
Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, da sind wir dem Ableger sehr sehr intensiv gefolgt.
Schon eine tiefere innere Arbeit dann auch.
Eine tiefe Arbeit, und es hat dort sich rausgestellt, dass das immer noch ein unbewusstes Rebellieren gegen den Vater war mit 14.
Ach cool, also ich räume es nicht direkt weg. Ich
genau, weil der war pedantisch ordentlich. Und die Rebellion war, ich lasse immer mal was liegen.
Immer mal was rumliegen.
Hat es sich im Leben weitergezogen.
Ah, sowas kann das dann auch sein.
Genau. Und dann merkt man plötzlich, hey, das brauche ich jetzt nicht mehr, es gehört gar nicht mehr zu mir.
Rebellierst nur gegen diese, also wird es dann nur dir selber schaden.
Genau. Ah, und dann war es wirklich keine eiserne Disziplin, das nicht mehr zu machen, sondern dieses Verständnis hat gereicht,
dass sich das
auslief.
Ah, ja.
Genau, das lief dann von, war wirklich weg irgendwann von diesem Menschen. Genau.
Also wo du das eben erzählt hast mit dem Prestige, wenn jetzt die Wohnung, da habe ich gerade mal drüber nachgedacht und gespürt, ich kenne das sehr gut, weil meine Mutter mir das sehr antrainiert hat, jetzt kommt Besuch, wir müssen jetzt ganz doll. Und da habe ich immer gesagt mit 16, ey, das sind meine Freunde, die jetzt meine Freunde kamen, meine Mutter bekam Stress, wenn meine Freunde kamen.
Ja.
Und ich so, ey, meine Freunde, die gucken nicht mal an die Decke, wenn da irgendwo Spinnenweben sind, das sehen die nicht mal. Und dann habe ich immer mit ihr diskutiert. Aber wie es dann so ist, wenn man selber dann Mutter ist und Haushalt hat, dann übernimmt man natürlich die Struktur. Mhm. Also nicht natürlich, aber oft passiert es, und so ist es auch mir passiert, habe ich alles voll übernommen. Und dann habe ich sogar, wenn auch meine Freundin kam, die hat dann gesagt, bist du verrückt, du hast nochmal gestaubsaugt, weil ich komme. Also die fand das fast beleidigend. Mhm. Am Anfang war das so, als ich meinen Haushalt antrat. Und dann habe ich über die Jahre, Gott sei Dank, das ablegen können. Also jetzt kann ich schon relativ entspannt sein. Ich muss ganz wenig nur machen, Gott sei Dank, wenn Besuch kommt. Aber nicht, weil mein Haus toller ist, sondern weil ich cooler geworden bin mit, es dürfen auch Ecken sein und ne, es darf auch mal was klebrig oder irgendwas nicht perfekt sein. Mhm. Und das würde ich bei mir jetzt sagen, hat auch was damit zu tun, ich darf auch verletzlichere Seiten von mir zeigen. Das hätte ich früher auch nicht gekonnt. Aber als jetzt die Trennung von meinem Mann war vor 2 Jahren, habe ich darüber ja auch öffentlich gesprochen, auch über meinen Schmerz und was ich dann damit gemacht habe. Und so. Nicht am ersten Tag, muss ich auch sagen. Ich musste das auch erst so ein bisschen sortieren. Aber dann habe ich es alles erzählt. Und so versuche ich eigentlich viele Dinge in meinem Leben einfach mal zu sagen. Ist jetzt vielleicht nicht der Weg von jedem, will ich auch nicht jedem jetzt, ist Typsfrage. Ne? Aber was ich sagen will, indem ich mich traue, dass andere von mir sehen dürfen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich verletzliche Seiten habe, meine Abgründe habe, meine Herausforderungen habe. Je mehr ich da mutiger werde, und das im Yoga merke ich das immer, wenn ich vor anderen Menschen das sagen kann, desto mehr darf auch zu Hause meine Unordnung gesehen werden, desto weniger schlimmes Schamgefühl ist, bin ich nicht ganz frei von, um Gottes Willen. Aber das Schamgefühl ist nicht so stark, wenn jetzt einer reinkommt und da liegt halt Papierkram auf dem Schreibtisch oder es ist halt jetzt unordentlich.
Ja.
Weil ich denke, das ist menschlich. Andere haben das auch. Und das darf auch einer sehen. Oder früher wäre ich ja verzweifelt, wenn einer in die Küche kommt, während da Chaos jetzt. Es geht vielleicht mal kurz so eine Welle durch, wenn das gerade echt nicht schön ist. Aber dann denke ich, ey, und es ist jetzt so. So ist es bei mir, sieht es so aus. Und jetzt in diesem Moment ist es so.
Ne?
Und nachher wird es wieder aufgeräumt. Aber jetzt kommst du gerade rein, oder, und dann, dass ich dann keine Wallung kriege. Ne? Aber das hat, finde ich, mit diesem, wie verletzlich, wie viel Dreck quasi von meinem Innern darf einer sehen. Oder nicht? Hat das damit, würdest du auch sagen, zu tun?
Also,
weil wir haben ja schöne, wir haben ja leuchtende Seiten, aber wir haben halt auch
die Macht, die sozusagen. Ich etwas gebe ich es dadurch, dass es nicht da sein darf.
Ah, okay. Also der Widerstand dagegen.
Und das, was du gerade beschreibst, ist ja genau das, dass du anfängst, die Dinge zu benennen. Ich sag dann, ne, wenn das so innere Anteile sind und ich nehme dann die Taschenlampe und mache da den vollen Spot drauf.
Und ich will das nicht haben. Ich will selber nicht haben und schon gar nicht will ich, dass du es siehst.
Genau. Und wenn ich das überwinde und sage, so, jetzt mache ich dich öffentlich, jetzt zeige ich dich, jetzt sage ich, dass du da bist und genau das willst, das nimmt dem schon die Kraft.
Ah, okay.
Dadurch wird es schon weniger.
Ah ja.
Und der Rest ist Beobachtung. Weil ich habe es plötzlich im Bewusstsein und alles, was ich im Bewusstsein habe, kann ich steuern. Und alles, was ich im Bewusstsein kann, darf sich auch transformieren.
Das heißt, könnte ich das jetzt noch weiter spinnen und sagen, jemand, der extrem überbetont ordentlich ist, sowas gibt es ja, so Leute, die hyperpenibel sind, und vielleicht auch als Gegenstück jemand, der totale Messi ist, die meisten bewegen sich ja irgendwo in der Mitte dazwischen, aber die haben am meisten unbewusste Anteile da drin, kann man das so sagen?
Also es sind mit Sicherheit in beiden Fällen unbewusste Anteile da. Mhm. Bei einem übermäßiger Sauberkeit, Ordnung, das hat ja was Steriles, das ist wie so eine Bühne.
Wird auch was
also
weggedrückt,
etwas,
ne?
Inszeniertes,
oh, okay.
Das kann ein Versteck sein.
Kann auch sein, dass die Natürlichkeit des Lebens
genau,
dann fehlt.
Genau, nicht zu zeigen, also gar nichts zu zeigen von sich und seinem Dasein.
Ja. Ah, ja.
Und anders ist es aber, weil das oft Thema ist, Thema Messi und so, das sind halt psychische Störungen.
Das ist was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes.
Okay.
Da ist quasi die Unordnung in der Wohnung oder die Struktur, die sich daraus ergibt, ist nur die Folge.
Ah, okay.
So,
okay.
Gut, ist bei dem anderen auch, ne?
Ja,
super rein ist auch nur die Folge.
Sein.
Aber das
es gibt auch reinlichkeitspsychische Störungen.
Ja,
also
gibt es
auch.
Ich hatte
in der Schule meine Freundin, genau. Die Mutter wusch sich viermal am Tag die Haare und musste
sowas.
Fünfmal über einen
genau.
Lichtschalter wischen und so. Das ist schon auch so
in Richtung. Das geht auch in die Richtung, ja. Aber das sind so, sagen wir mal, das sind so die Ränder. Das, was die meisten Menschen betrifft, ist ja eher unbewusstes Verhalten.
Okay.
Und da ist es, wenn ich anfange, da Bewusstsein reinzubringen und das annehmen kann, indem ich es ausspreche, wie du sagst, nimmt es dem Ganzen die Kraft und dadurch geht es dann langsam weg. Das ist auch so für mich dieses Verständnis von Transformation.
Cool. Und du würdest auch sagen, dass du jetzt nicht nur für die Messis da bist. Also wenn man sich bei dir anmeldet, muss man sich nicht schämen und sagen, ich bin so ein und ich kriege meine Ordnung nicht in den Griff.
Nee,
kommen zu dir ganz normale Leute kommen
dass
zu dir,
Leute kommen und sagen, bei mir sieht sowas von furchtbar aus. Und ich denke dann immer, ich habe ja auch schon ein paar Dinge gesehen dazu.
Ja.
Und dann komme ich dahin, letztens wieder, ich war sprachlos.
Die Wohnung sah ganz normal aus aus deinen Augen.
Das ist doch eine normale Wohnung.
Ja, also du hast mich ja, wie gesagt, auch so entlassen. Du kommst hier rein und so, du kannst das doch schon mit der Ordnung. Ich dachte so, echt, der Dirk hat es gesagt, der Profi. Dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein.
Und daran sieht man halt wieder die emotionale
das Selbstbild,
Verbindung.
Dass viele Menschen auch von sich selber denken.
Ja, die Scham, die da mit reinhängen. Ne?
Und wieder diese aufgepfropften... Ne, was wir halt gelernt haben.
Genau, was wir gelernt haben. Und wir haben ja die Scham gelernt. Die Scham ist ja... das Ergebnis von du bist nicht richtig.
Wie sieht es denn hier aus?
Genau.
Ja, oder genau, du
bist
nicht
ist auch
nicht
ein Stück weit die Angst davor, abgelehnt zu werden. Und die Ablehnung, ne, wie sieht es denn hier wieder aus? Du kommst mir nicht, du räumst erstmal auf, sonst darfst du gar nichts
genau,
und so weiter.
Ganz genau.
Oder schon bei Kindern, so jetzt sind wir fertig mit Spielen, jetzt noch aufräumen. Also da wird das schon getrennt.
Stimmt,
es wird überhaupt
vom Leben,
nicht,
von der Freude,
ja,
vom
es wird
Schönen.
Von der, genau. Es wird getrennt voneinander, anstatt zu sagen, so, jetzt spielen wir ein bisschen anders und hinterher ist alles aufgeräumt.
Es wäre dann eher ein Aufräumspiel, wäre
genau,
schöner sozusagen.
Genau.
Ah ja.
Und
gut.
Das sind halt oft so Muster, die einem gar nicht klar sind, wie früh und wie versteckt die sich so
einschleichen. Und wir die da auch weitergeben an unsere
total,
Kinder. Meine
genau.
Tochter räumt auch nicht gerne auf, habe ich auch nicht alles richtig gemacht.
Genau.
Aber dazu habe ich auch noch eine Frage. Jetzt Kinder ist ein großes Thema, das lassen wir vielleicht mal außen vor. Aber generell mit anderen Menschen, egal ob jetzt Kinder, Partner, Kollegen, weil es ist ja schön, wenn ich jetzt für mich gefunden habe, in meiner Ordnung, ich brauche jetzt vielleicht 5 Kissen auf dem Sofa, da fühle ich mich wohl. Aber mein Partner sagt, also ich möchte, dass da gar kein Kissen ist. Das ist meine Wohlfühlordnung.
Ja.
Was machen wir denn dann, weil das Sofa benutzen wir ja gemeinsam.
Dann schlage ich vor Punkt 1, die kommen zu dir zum Yoga und gehen in die Meditation.
Ich meine,
jetzt
mein Ehemann, der kommt ja, also...
Oder irgendwo anders hin irgendwie. Also ne, da geht es erstmal darum, was bin ich denn? Also die Verbindung zu mir selber ist immer die Voraussetzung dafür, dass ich mich auf was anderes einlassen kann.
Okay, also sagen wir mal, die Frau kommt jetzt zu mir und sagt, mein Mann hält aber die Ordnung nicht oder
genau.
mein Sohn oder so.
Genau. Ein Riesenthema, ganz großes Thema, was oft passiert. Und es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es hängt da so ganz vielschichtig dahinter. Das ist so ein ganz komplexes System.
Dann
was
arbeiten ja die
hängt.
Anteile und Muster von allen miteinander
genau.
nochmal.
Es
vielleicht
ist auch
gegeneinander.
Oft, also was sowieso bei Beziehungen oft passiert und dort dann nochmal stärker ist Projektion.
Ja, total.
Und das ist das, was dort zum Tragen kommt. Ja. Also was ich als erstes den Leuten vorschlage, ist erstmal, dass jeder sein Space hat.
Und dort erstmal rausfindet, was
und
ist meine Ordnung.
Seine Ordnung einrichten
bevor dem
kann.
Anderen irgendwas beibringen möchte, sozusagen.
Und dann können wir beide aus einem sicheren Feld rauskommen und können verhandeln. Das sind Deals. Für mich sind das total
aber was
Deals.
Ist denn die Küche zum Beispiel? Die Küche benutzen ja alle
zusammen. Ja, das ist ein Deal mit allen. Wo finden wir die Basis?
Das heißt, es geht nicht, dass die Hausfrau sich durchsetzen muss, müssen alle jetzt clean sein wie sie.
Nee.
Sie muss dann auch ein bisschen sich entspannen, damit das halt auch mal
genau.
irgendwas rumliegt. Aber
was kann ich hergeben?
Okay.
Und was ist mir wichtig?
Okay.
Da sind wir
ach
dann
so.
Bei dem Thema Kommunikation,
ah, ja.
da sind wir bei gewaltfreier Kommunikation.
Ah, ja.
Was sind meine Bedürfnisse? Ne, die Grundidee von gewaltsamer
okay.
Kommunikation ist ja...
Gewaltfrei meinst du wahrscheinlich.
Genau, was habe ich gesagt?
Gewaltsame.
Oh Gott. Gewaltfreie
Kommunikation. Grundlagen der gewaltsamen Kommunikation. Keule.
Genau. Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation ist ja, dass jedes Bedürfnis... also Anerkennung finden kann und dass jedes Bedürfnis erfüllt sein kann.
Ach so, dass man auch mal sagt, mein Bedürfnis ist, dass ich in der Küche alles gleich finde zum Beispiel. Also nicht, dass ich sage, mein Bedürfnis ist, dass du immer das und das, das
genau.
wäre kein Bedürfnis.
Sondern was
ne?
liegt darunter, was die Ursache
ist. Sondern mein Bedürfnis
ist,
ich muss die Sachen gleich finden. Oder der andere hat das Bedürfnis, ich muss nach dem Frühstück schnell weg, ich habe dann einfach nicht die Zeit.
oder jemand, der die Verantwortung fürs Kochen hat, ja, der soll natürlich auch sagen, wie er gerne kocht. Ne? Da kann nicht jemand, der zum Essen kommt, sagen, ja, ich hätte aber gern, dass die Teller dort stehen.
Ah, ja, okay.
Da ist auch so ein bisschen, wer führt. Ne? Das ist auch so ein Ding, das da
reinspielt. Oder gibt es auch Prioritäten, dass man sagt, okay, dem einen ist es wirklich so wichtig, dass immer die Handtücher wirklich aufgehängt werden und dann wird wenigstens darauf geachtet, dafür darf dann irgendwas anderes.
Und das ist, sind die Deals.
Müssen die Teller nicht immer gleich abgespült werden oder so.
Das sind die Deals. Genau, und die Deals können nur stattfinden, in jeder Hinsicht, wenn ich selber weiß, was mir wichtig ist. Und wenn ich mich einen zweiten Schritt traue, das auszusprechen. Wir haben ja nicht immer die Situation, dass die Leute das sagen, was sie denken. So, und wenn ich weiß, das ist mir wichtig und ich das auch noch so ausdrücken kann als Bedürfnis, dann können wir einen Deal machen.
Okay,
und oft reden die Leute über was völlig anderes. Und wenn ich dann so mit Menschen zusammenkomme in diesem Zusammenhang, merke ich, ja, muss erst mal übersetzen. Der eine weiß ja noch gar nicht, was der andere will.
Ah, ja.
Und ne, das ist dann halt ein sehr komplexes Feld.
Ja, spannend. Und jetzt haben wir ja schon so einige Themen angesprochen. Und genau zu all diesen Punkten werden wir ja noch Übungen machen und richtig noch konkreter gucken.
Genau.
Bei unserem gemeinsamen Workshop. Und da werden wir auch die innere Ordnung kennenlernen.
Da bin ich gespannt drauf.
Yin-Yoga und ein paar Entspannungsübungen, die wir dann machen werden. Und du hast ja auch schon spannende Wahrnehmungsübungen überlegt, um halt diese eigene innere Ordnung kennenzulernen. Und auch im Zusammenspiel mit anderen hast du dir auch schon schöne Sachen überlegt. Da bin ich wiederum gespannt, von dir noch viel zu lernen. Heute war auch schon sehr interessant, was du erzählt hast. Und ich freue mich total. Wir machen dann ja Freitagabend einen kleinen ersten Teil vom Workshop. Den kann man dann auch nur als Vortrag oder als Teil 1 buchen. Oder man bucht das ganze Paket. Das ist dann Freitagabend und der ganze Samstag. Das Ganze wird am 12. und 13. Januar sein, ne?
Jetzt genau.
Finde ich auch so toll, so mit aufgeräumt ins neue Jahr, dass man, das ist ja so ein schöner Punkt im Jahr, wenn das Jahr noch frisch ist, sich so neu auszurichten, sowohl innerlich als auch in seinen Räumlichkeiten. Das finde ich einen ganz tollen Zeitpunkt und freue mich riesig, dass wir das bald zusammen machen.
Ich freue mich auch über den Zeitraum deshalb, weil es ist ja für mich haben auch immer mehr die Rauhnächte eine Bedeutung. Und die Rauhnächte ist ja etwas, wo man sehr nach innen geht.
Ja.
Und danach nach außen zu gehen, finde ich irgendwie eine schöne
Verbindung. Weißt du, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Seit Jahren, viele meiner Yogaschüler wissen das, immer in den rauen Nächten ausmiste. Immer. Das ist mein persönliches Ritual. Also nehme ich mir immer irgendwelche Ecken vor. Passt und wühle mich auf ein. Ich gehe dann nicht nach draußen. Ich mache keinen Termin. Ja. Dieses Jahr werde ich eine Yogastunde geben in der Zeit. Aber sonst mache ich nichts und bin nur daheim und beschäftige mich mit meinem Inneren, aber im Sinne von meinen Räumlichkeiten.
Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen mal aufhören, oder? Ich habe keine Idee, was wir hier für
ganz viel Tolles ausgetauscht.
Genau. Und,
ja, aber vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, du machst ja bei dir kann man ja, und neben unserem Seminar auch, kann man dich ja buchen. Also zum Beispiel räumt ja auch Unternehmen auf. Du hast mich ja sehr beraten dieses Jahr mit meiner Yogaschule. Das ganz achtsam, das fand ich auch so spannend, so zu beraten, dass auch ich eine Rolle spiele. Also nicht nur, wo muss jetzt was hin in der Firma, sondern was sind Bedürfnisse, wie will ich mal leben, auch in meiner Freizeit. Da hast du ja auch ganz tolles Auge drauf, dass ich da mein Ziel erreiche. Und das finde ich so schön. Das hat auch mit Entspannung und Zeit für mich zu tun. Und da hilfst du ja auch Menschen, wie sie in ihrem Leben Dinge sortieren, aber eben auch, wenn jemand seine Räume auf die besprochene Art ordnen möchte.
Genau. Für mich ist auch privat und Job, für mich ist das irgendwie alles eins. Weil irgendwie ist das, ich nehme mich ja immer komplett überall mit hin. Und gerade bei Menschen, die selbstständig sind, für die ist das noch mehr ein gemeinsames.
Und ich finde auch als Angestellter sollte man doch eigentlich so leben, dass das Leben immer Leben ist.
Ja, ich hoffe, nicht so getrennt ich animiere immer die Leute zu sagen, hey, wenn der Job nicht passt, such dir einen anderen.
Genau, weißt weil du, so das Leben, es findet jede Sekunde statt.
Total. Hm. Und das ist ja viel zu wichtig, als dass ich irgendwas mache, was mir gar keinen Spaß macht.
Ja.
Genau.
Und da berätst du Menschen also auch auf ihrem Weg, in allen Belangen kann man fast sagen, hilfst du mit dem Thema Klarheit, innere Ordnung, äußere Ordnung, Struktur, aufgeräumt. Wie toll, das ist eigentlich ein total toller Job, den du machst.
Ja, ne? Und ich finde das
so ganzheitlich.
Ganzheitlich, genauso wie du das Ganzheitliche
machst. Ich bin ja auch Aufräumcoach, also Ordnungscoach.
Genau, du räumst innen auf und dann kannst du zu mir schicken und dann kann ich sagen, kannst du dich noch erinnern, dann können wir auch so aufräumen.
Ja, wir haben es ja gleich gesagt, Ordnung trifft Yoga, so wie es ja auch der Podcast heute. Sehr schön. Und wir machen dasselbe mit dem Körper, mit dem Innern. Und wo wir uns auch sehr treffen, ist dieser entspannte Ansatz, nicht dieser radikale Ansatz von Marie Kondo oder beim Yoga so nur Power-Yoga und die Form zählt, sondern mein Yoga zeichnet sich eben durch dieses sehr spürende, sehr ruhige und nach innen kommende aus, was trotzdem dann formt und Muskulatur aufbaut, die Faszien verjüngt und eine neue Beweglichkeit schenkt. Das ist das Besondere. Also Yin-Yoga nennt sich das, was ich schwerpunktmäßig mache. Genau, und wir machen dazu Retreats in der Eifel, am Niederrhein, so Wochenend-Retreats und Yoga-Reisen auch. Also mein Herzensblut fließt ja in die Reise nach Andalusien, Yoga-Urlaub in Andalusien und die Bali-Yoga-Reise. Wir machen so eine Rundreise auf Bali, weißt du ja.
Ja.
Waren wir vor kurzem gerade, das machen wir nächstes Jahr im Herbst wieder. Genau, das sind so die Sachen, die wir machen. Wir sind also auch mein Partner, Dieter Gurkasch und ich, und eben die Yogaschule in Overath bei Köln, wo es viele tolle Workshops auch gibt und Kurse und so. Genau. Aber wir werden das ja auch noch verlinken, was es alles bei uns gibt.
Ja, gell? Genau.
Ja, gut, war voll schön mit dir zu reden, Dirk.
Fand ich auch, Elke. Dann
spannende neue Erkenntnisse auch
genau.
Für mich. Ja, danke dir.
Schauen wir, wie wir mit dem Thema Yoga und Ordnung weiter umgehen.
Ja.
Und was ich dann noch, ist ja im Prinzip auch eine Reise, ne? Ist ja immer wieder ein neues Entdecken, das Ganze. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Austausch. Und wünsche dir auch alles Gute.
Ja.
Weiterhin für Tempelglück und alle Reisen, die dazugehören. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich danke dir. War schön.
Gerne.
Ja. Ciao.
Ciao.
Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.